Der ganz normale Wahnsinn. Der Liga 3 Online Podcast. Mit Johannes Franke und Kevin Jung.
Tag zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der ganz normale Wahnsinn, dem Podcast von liga3-online.de. Für alle, die heute zum ersten Mal einschalten, mein Name ist Kevin und ich bin hier der Co-Trainer und bin wie immer ganz gespannt darauf, welche Themen unser Moderator Johannes heute für uns bereithält. Johannes, dein Wort.
Ja, hi Kevin erstmal und hi an alle Hörer. Erstmal ein schönes, frohes neues Jahr und gesundes Jahr. Ich hoffe, ihr hattet die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel gut überstanden und konntet euch etwas erholen. Aber natürlich blieb die dritte Liga nicht still, da gibt es nie Stillstand. Deswegen haben wir ein paar Themen nachzuholen, die wir heute gerne besprechen würden. Zum Beispiel gibt es spannende Hintergründe zu den Investorenclubs aus Uerdingen und München. Da treten die Investoren beide zurück und da drängt auch die Zeit. Da muss frisches Geld her, das wollen wir gerne besprechen. Außerdem ist die Wechselregelung geändert worden. Wie schon im Sommer diskutiert, sind es jetzt wieder 5 Wechsel statt 3. Darüber wollen wir gerne reden. Natürlich hat auch das Transferfenster geöffnet. Es gibt Gerüchte, es gibt schon neue Spieler. Und damit wollen wir natürlich gleich anfangen. Kevin, wer ist neu in der Liga?
Ja, das ist natürlich immer die absolut spannendste Frage für alle Fans von allen Vereinen. Wer ist neu im Verein? An welche Gesichter muss man sich gewöhnen? Wer hat den Verein eventuell verlassen? Und da zeichnet sich in diesem Winter tatsächlich schon so ein kleiner Trend ab, denn viele Vereine haben sich auf der Mittelstürmerposition verstärkt. Ad hoc kann man da ganz schnell aufzählen. Hansa Rostock hat Leon Lauberbach geholt. Magdeburg hat Salihov Sané geholt. Wiesbaden hat Nilsson geholt. Und beim 1. FC Saarbrücken ist Julian Günther Schmidt neu. Dazu noch der SV Meppen mit dem internen Ligawechsel von Tom Böhre. Und ja, man hört schon raus, es sind extrem viele Mittelstürmer, die jetzt den Verein gewechselt haben, um nochmal die Torgefahr der jeweiligen Vereine zu erhöhen. Und was auch ganz auffällig ist, es ist völlig tabellenregionsunabhängig. Ich meine, das Tabellenbild ist sowieso noch verzerrt. Erst 7 Vereine haben die pflichtmäßigen 17 Spiele, die jetzt regulär gespielt worden wären, schon absolviert. Rostock und Wiesbaden haben natürlich für ganz oben nachgebessert, damit sie da nochmal in die Spitzengruppe, wenn nicht sogar auf die Aufstiegsplätze schielen können. Während Magdeburg natürlich sich darum kümmern muss, die magere Torquote zu erhöhen. Die haben erst 13 Treffer. Ein Kapitän Christian Beck geht nicht mehr ganz so vorweg, wie man es vielleicht von ihm gewohnt war in den letzten Jahren. Und deswegen musste Magdeburg offensiv auf jeden Fall nachbessern. Deswegen ist Sané auch nicht der einzige Transfer geblieben, sondern Atik, Barış Atik, der bei Dynamo Dresden letzte Saison noch zweitklassig gespielt hat, ist jetzt auch in der dritten Liga angekommen. Nach einem halben Jahr Vereinslosigkeit schließt er sich da den Magdeburgern an, um Sané künftig mit den entsprechenden Torvorlagen zu füttern. Und eine ähnliche Aufgabe, wir werden in Wiesbaden dann natürlich auch Brumme und Prokop bekommen. Das sind 2 Außenbahnspieler. Wobei Prokop jetzt nicht ganz ein absoluter Wintertransfer ist. Der ist nämlich schon Mitte Dezember zu den Wiesbadenern gestoßen und hat 2 Tore in 2 Spielen vorgelegt. Mit der Quote dürfte Trainer Rüdiger Rehm doch schon ziemlich zufrieden sein. Wie ich auch gerade eben schon ansprach, beim 1. FC Saarbrücken, Julian Günther Schmidt, der kennt die Liga auch in- und auswendig. Der hat bei Jena meistens für die Tore gesorgt, wenn die Jenaer, die jetzt nicht mehr bei uns in der Liga sind, ihre Tore gemacht haben. Und der weiß, wo die Bude steht. Das weiß auch ein Sebastian Jakob, mit dem er da in den Konkurrenzkampf treten wird. Und das weiß auch ein Tom Böhre. Und Johannes, mit dem kennst du dich ein bisschen besser aus. Den hast du schon mal verfolgt, oder?
Ja, genau, der hat ja in Uerdingen extrem gut gespielt, ist da super eingeschlagen, dann zu Türkgücü gewechselt, jetzt zur Saison. Aber da gibt es natürlich auch die Geldsorgen. Da wurde er nicht ganz glücklich, hatte natürlich auch mit Peter Sliskovic, der ist da super eingeschlagen, starke Konkurrenz. Und ich glaube, beim SV Meppen, da könnte der jetzt wirklich einschlagen. Die haben noch so einen treffsicheren Stürmer gebraucht, das ist er definitiv. Und da kann er auf jeden Fall weiterhelfen im Abstiegskampf.
Vor allen Dingen ist der SV Meppen auch dafür bekannt, dass sie so den ein oder anderen Stoßstürmer schon ein bisschen höherklassiger platziert haben. Ich meine, Benjamin Giert erst, dann Nick Proschwitz und als dritten hatten sie Dennis Undaff. Jetzt Tom Böhre? Fragezeichen?
Ja, auf jeden Fall. Die Fußstapfen sind zwar groß, definitiv, aber der kann ja, glaube ich, schon reintreten und das auch als Sprungbrett dann für sich persönlich nutzen. Aber ganz spannend ist auch, dass wirklich die potenten Vereine, die dann oben ran wollen, wie Wiesbaden, Rostock oder auch Saarbrücken und 1860, die investieren jetzt nochmal und die wollen natürlich dann auch möglichst weit um den Aufstieg mitspielen bis zum Ende der Saison. Da wird spannend zu sehen sein, ob die Transfers dann auch einschlagen oder ob sich zu viel versprochen wurde.
Ja, das ist natürlich, das kann jetzt noch keiner vorhersehen. Das werden wir dann in der Folge XY im Sommer wahrscheinlich haben, ob das gelungen ist oder nicht. Aber es gibt natürlich auch neben den Vereinen, die jetzt schon zugeschlagen haben, auch welche, die auf dem Transfermarkt noch so ein bisschen suchen. Ich meine, offiziell ist das Transferfenster ja jetzt auch noch nicht ganz so lange offen. Wir haben ja gerade mal den 7.1. Aber liebe Hörer, wenn ihr das morgen hört, dann natürlich auch schon den 8.1. Einige Vereine sind da auch noch auf der Suche und der SV Waldhof Mannheim, der hat ziemlich viele Gegentore hinnehmen müssen. Die sind auch noch auf der Suche, gerade in der Defensive, oder?
Ja, genau, da geisterte ja zuletzt in den Medien ein altbekannter Name, Schulz, aus Braunschweig rum. Aber der hat der Berater schon gesagt, nee, der bleibt bei Braunschweig, Braunschweig will den nicht abgeben und der will sich dort durchsetzen. Die Suche nach defensiven Verstärkungen ist aber weiterhin da. Der Manuel Stiefler aktuell im Probetraining, der auch in der Defensive spielen kann, hat beim KSC gespielt. Ein anderer ist Donker, der hat sich auf jeden Fall in den Vordergrund gespielt. Würde natürlich auch eine Ablöse, also ohne Ablöse würde er nicht wechseln. Aber es ist natürlich fraglich, ob Mannheim einen absoluten Leistungsträger auf der linken Seite mitten in der Saison ziehen lassen würde. Das würde ich mal bezweifeln. Da müsste die Ablöse schon sehr überzeugend sein.
Ja, und Donkor ist vor allen Dingen wegen seiner Flexibilität vermutlich auch ganz wichtig für die Mannheimer, weil du sagtest gerade schon, er hat sich jetzt als Linksverteidiger durchgesetzt, ist aber eigentlich eine Offensivkraft gewesen. Und von denen gibt es in der Liga natürlich auch noch ein paar, die nicht ganz so zufrieden sind. Da schiel ich in erster Linie nach Kaiserslautern an den Betzenberg, weil Lukas Röser und Elias Huth, das sind da so zwei Personalien, die durchaus immer Gesprächsbedarf haben, oder?
Ja, und die durchaus auch schon ihre Klasse in der dritten Liga bewiesen haben. Also Lukas Röser damals bei Groß Asbach super gespielt, dann nach Dresden die zweite Liga gewechselt. Dort lief es okay, aber am Ende konnte er sich auch nicht durchsetzen. Sollte dann beim Kaiserslautern eigentlich eine gute Rolle spielen, aber konnte sich nicht durchsetzen, hat nicht den Sprung geschafft, ist jetzt außen vor, kann den Verein, so hört man zumindest, verlassen. Verlassen soll Elias Huth den Verein eher nicht, das hat Boris Notzen gesagt. Gut, hat natürlich auch schon seine Klasse bewiesen beim FSV Zwickau, hauptsächlich die auch wieder interessiert waren. Aber natürlich fragt sich auch ein Kaiserslautern, geben wir jetzt Elias Huth an direkten Konkurrenten im Abstiegskampf ab? Wollen sie nicht?
Ja, verständlich.
Ja, definitiv verständlich. Deswegen muss sich Zwickau jetzt auch erstmal anderweitig umschauen.
Das wird mit Sicherheit noch den einen oder anderen, das ein oder andere Gerücht aufkochen lassen, aber da haben wir ja, wie gesagt, erst gerade mal den Anfang der Transferphase und da werden auch noch andere unzufriedene Spieler wahrscheinlich ein bisschen lauter werden. Ein Christopher Schorch, der beim 1. FC Saarbrücken ja in der Regionalliga gesetzt war und jetzt kaum noch zum Zug kommt, der soll schon mehrere Anfragen vorliegen haben. Und ein Selim Gündüz, der ja auch durchaus schon höherklassig unterwegs war, sieht beim HFC im Moment auch nicht so viel Land. Das werden wir auf jeden Fall in den nächsten Tagen und Wochen noch mit Argusaugen beobachten, denn Transfers, wie gesagt, das ist immer das Allerspannendste, was die Liga bewegt, was die Liga interessiert. Weil manchmal ist es ja auch so, wenn einer anfängt, dann ziehen die anderen nach. Und so ein bisschen war das auch in einem anderen Themenfeld, das jetzt die dritte Liga beschäftigt hat, nämlich die Regeländerung der Auswechslungen. Da hat man sich vor der Saison auf drei wieder zurückentwickelt, will ich ja fast schon sagen, während die anderen beiden Profiligen bei fünf Wechseln geblieben sind. Und jetzt, ab dem 20. Spieltag, also ab dem offiziellen Start der Rückrunde, dürfen die Vereine wieder fünf Wechsel im Spiel tätigen. Und das hat ein bisschen die Liga gespalten, Johannes. Es gab Teams, die waren dafür, die haben das auch begründet. Und es gab natürlich auch Teams, die waren dagegen. Und deren Argumente wollen wir natürlich auch hören.
Ja, genau, du sprichst es an. Zum Beispiel der Gino Lettieri vom MSV Duisburg, der Trainer, der hat gesagt, Änderungen der Regel mitten im Wettbewerb verzerrt auch einfach den Wettbewerb. Also klar, die Hinrunde konnte man nur dreimal wechseln, jetzt in der Rückrunde sind es dann fünfmal. Man plant ja für eine ganze Saison. Und wenn jetzt mitten in der Saison Regeln geändert werden, dann ist das im gewissen Sinne ja auch eine Wettbewerbsverzerrung. Begründet wurde das oftmals damit, dass ja der Terminplan ja extrem eng ist, vor allem im Januar. Der Luginger von Saarbrücken sieht es aber so, dass nach dem Januar der Spielplan sich ja bestenfalls wieder normalisiert. Und deswegen hat auch Saarbrücken den Wechsel zu fünf Wechseln abgelehnt. Andere Vertreter waren da Kaiserslautern, Hansa, Rostock und Ingolstadt, wo natürlich auch, was ja das Hauptargument ist, einfach die Belastungssteuerung in den Vordergrund gestellt wird, dass die Gesundheit der Spieler im Auge behalten werden soll, so hat es Jeff Salbene formuliert. Und einfach damit, also ich glaube persönlich, selbst bei den meisten Trainern, die dagegen waren, von den Vereinen, die dagegen waren, Für die ist es natürlich besser, wenn sie fünfmal wechseln können, da einfach die Belastung schon hoch ist und da einfach eine weitere Steuerung gegeben ist. Vor der Saison wurde es ja dann begründet, dass vor allen Dingen finanzielle Gründe dagegen sprechen, auf fünf Wechsel hochzugehen, einfach mehr Prämien gezahlt werden müssen.
Das stimmt auf jeden Fall. Der finanzielle Aspekt, der ist ja in unserer Liga immer so etwas, was wie ein Schatten drüber liegt. Jetzt ist es natürlich so, dass aus finanziellen Aspekten auch der eine Verein etwas mit einem kleineren Kader geplant hat und der andere Verein mit einem etwas größeren Kader. Und hinzu kommen natürlich auch die englischen Wochen, weil Jürgen Luginger, der Sportdirektor vom 1. FC Saarbrücken, sagte ja zu Recht, im Normalfall normalisiert sich der Spielplan nach Januar wieder. Aber im Januar haben wir teilweise 7 Spiele für manche Vereine. Das ist schon ein Brett, für das man durchaus ein paar Spieler gebrauchen kann, oder?
Genau, also da ist definitiv einiges dran. Man hat es ja schon in der Hinrunde gesehen, wo einige Teams am Stock gingen, wo teilweise 3 englische Wochen hintereinander waren und wo sich auch natürlich Spieler schwer verletzt haben, wie in Maurice Littgarbe von Rostock mit einem Kreuzbandriss. Also ich glaube schon, dass, wie gesagt, die meisten Trainer, die sehen diese Änderung positiv oder die stehen dieser Änderung positiv entgegen, da einfach so die Flexibilität erhöht wird. Aber natürlich, potentere Vereine mit einem breiteren Kader haben da definitiv einen Vorteil.
Ja, und bei potenteren Vereinen, du sagst es schon ganz richtig, sind wir eigentlich auch schon bei dem spannenden Thema Investorenclubs. Da haben wir mit Türkgücü München und dem KFC Uerdingen ja zwei, die vor dem Jahreswechsel für reichlich Wirbel gesorgt haben, weil da die großen Geldgeber nicht mehr so viel Lust für die restliche Saison bzw. für danach empfinden. Also bei Türkgücü ist es jetzt zum Beispiel so, dass da ein Millionenverlust droht. Die haben schon im Regionalliga-Jahr fast 2 Millionen Euro minus gemacht und laut der ersten Prognose für das neue Drittliga-Jahr liegen die sogar bei 4 Millionen Euro, die sie da einfach an Verlust schon haben werden, was natürlich auch daran liegt, dass da viel Geld reingepulvert wurde. Das kann man ja auch, das liegt ja auf der Hand. Ich meine, die haben aus dieser Corona-Hilfsprämie, die jetzt für alle Vereine im Profifußball gespannt wurde, auch nur einen sehr geringen Anteil bekommen von nur 22.000 Euro. Damit kannst du natürlich nicht ganz so viel auffangen wie ein Verein wie der FSV Zwickau, der zum Beispiel 800.000 Euro Corona-Hilfe bekommen hat. Aber da komme ich gleich nochmal zu, denn zunächst geht es bei Türkgücü ja auch darum, dass sie die Saison zu Ende spielen müssen, beziehungsweise alle anderen Vereine wollen natürlich, dass Türkgücü die Saison zu Ende spielt, weil ja durchaus schon Punkte vergeben wurden für Vereine, die gegen die Münchner gewonnen haben. Das sind Rostock, Magdeburg zum Beispiel. Und wenn Türkgücü diesen Liquiditätsnachweis, den sie bis zum 21. Januar noch erbringen müssen, nicht erbringen können, dann wird das mit dem Zu-Ende-Spielen der Saison ganz, ganz schwierig, weil ja, da stehen knapp 2 Millionen, fast 2,5 Millionen Euro auf dem Plan, die dann der Investor nochmal aus der Privattasche nachzahlen dürfte, um das Spielgeschehen überhaupt aufrechterhalten zu können. Und da helfen dann leider auch nicht die gut gemeinten Aktionen, wie jetzt zuletzt dieser Geisterticketverkauf für das Spiel gegen Dynamo Dresden. Die haben da ja im DFB-Pokal einen abgerissen, in dem die 70.000 Geistertickets verkauft haben. Und Türkgücü München dachte sich wohl, das ist eigentlich ja eine ganz nette Aktion und das können wir vielleicht für die Dresdner noch ein bisschen fortsetzen, denn die haben auch Geisterspieltickets für die Gäste angeboten, aber das kam wiederum in Dresden nicht ganz so gut an. Die sind nämlich direkt auf den Zaun gegangen und haben den Boykott ausgerufen, woraufhin Türkgücü zumindest das Gästekontingent dann eingestellt haben. Es werden also nur noch Heimtickets verkauft und davon sind es zumindest auch schon mal 7.000 Tickets, glaube ich, gewesen. Ja, ein Tropfen auf dem heißen Stein, würde ich jetzt mal behaupten, wenn man das große Gesamtbild betrachtet. Ganz, ganz ähnlich sieht es dann beim KFC Uerdingen aus, Johannes. Wie stehen denn die Krefelder im Vergleich zu den Münchnern da?
Genau, denn die haben natürlich mit Ponomarev auch einen potenten Investor, der einfach keine Lust mehr hat. Und natürlich auch nicht hauptsächlich die sportlichen Themen, die den Ausschlag gegeben haben für den Ausstieg, sondern auch viel im Hintergrund, viel mit der Stadt Uerdingen. Aber die Uerdinger sind scheinbar schon einen Schritt weiter, denn sie haben angeblich schon einen neuen Investor gefunden. Der möchte aber noch nicht genannt werden, weil die potenziellen Investoren, wissen wir ja nicht, wer es ist, angeblich ja eine armenische Gruppe. Die möchten erst wissen, ob die Fans bereit sind, diesen Investoren zu akzeptieren, obwohl sie natürlich nicht wissen, wer das ist. Also das ist ein bisschen suspekt, wie ich finde. Nun sollen am 15. Januar die Mitglieder abstimmen und die Mehrheit der 600 Mitglieder hat Uerdingen circa. Die muss auch abstimmen, damit überhaupt ein Ergebnis zustande kommt, ob eben dieser Investor eintreten kann in den Verein.
Ja, diese Investorengeschichte wird uns auf jeden Fall in den kommenden Tagen auch noch stark verfolgen, weil der 15. Januar bzw. der 21. Januar, die rücken unaufhaltsam näher. Da kann gerüttelt und geschüttelt werden, was will. Bis zu dieser Frist, bis zu diesem Datum muss eine Entscheidung stehen und dann weiß man auch, wie es mit Türkgücü und mit dem KfC Uerdingen weitergeht. Mein persönliches Gefühl, wenn du mich fragen würdest, Johannes, wäre, dass ich davon ausgehe, dass beide Vereine die Saison zwar zu Ende spielen werden. Da wird im Sommer auf jeden Fall nochmal ein ganz dickes Brett auf uns zukommen und das muss allerdings nicht nur für den KFC und für Türkgücü gelten und das muss auch nicht für den Sommer allein gelten, denn auch jetzt haben andere Vereine schon ziemliche Sorgen. Wenn ich da nach Zwickau schaue, dann sind das 1,9 Millionen Euro fast, die sie auch bis zum 15. Januar noch nachweisen wollen. Die haben jetzt Corona-Hilfen bekommen. 800.000 Euro erwähnte ich vorhin schon mal. Und die werden auch noch weitere Corona-Hilfen beantragen. Aber allein die Tatsache, dass feststeht, dass auch Zwickau darauf zurückgreifen muss, zeigt ja schon, dass die Sorgen in der dritten Liga in diesem Winter sehr, sehr groß sind, weil Geldstrafen und Punktabzüge drohen, falls die Liquidität nicht nachgewiesen werden kann. Und da gibt es auch noch ganz andere Vereine. Beim MSV Duisburg hieß es nämlich beispielsweise ganz lange, dass die Saison nur bis Januar durchfinanziert wurde, beziehungsweise durchfinanziert werden konnte. Wie da der aktuelle Stand ist, weiß man noch nicht. Es kam aber ein ums andere Mal schon Insolvenzgerüchte um die Zebras auf. Da wird man auch noch auf den neuesten Wasserstand warten, der dann vermutlich auch um den 15. Januar herum sein wird. Vielleicht aber auch noch etwas später, je nachdem, wann die ganzen Unterlagen abgegeben werden müssen. Und dann gibt es natürlich auch Vereine wie den SV Waldhof Mannheim, die haben heute noch ganz frisch einen Millionenbetrag von der Familie Beetz bekommen. Das ist die Familie, die beziehungsweise das Unternehmen, was da im Hintergrund ein bisschen aktiv ist und die natürlich sicherstellen wollen, dass Mannheim da nicht in Liquiditätsprobleme kommt, weil es kann in dieser Saison und unter diesen Weltumständen, will ich ja fast schon sagen, so gut wie jeden treffen. Das ist nicht nur auf die dritte Liga bezogen, das merkt man auch ganz deutlich in anderen Profiligen, auch im Fußball und von ganz anderen Sportarten will ich jetzt mal gar nicht sprechen, weil das ist ein Themenfeld, was das Sportlerherz auf jeden Fall sehr, sehr traurig macht. Da müssen wir einfach hoffen, dass die Vereine Lösungen finden. Und tja, was bleibt übrig? Die Vereine selber hoffen natürlich auch, dass sie die optimalen Lösungen finden, um sich da über Wasser zu halten. Und ein sportlicher Erfolg wäre da natürlich oder wäre da in erster Linie ganz hilfreich. Und damit sind wir auch schon bei der Spieltagsvorschau, denn ab dem kommenden Freitag wird wieder Fußball gespielt. Das ist schon morgen, beziehungsweise heute, liebe Leser. Wir müssen uns noch ein bisschen dran gewöhnen, weil wir nehmen diese Podcast-Folgen immer donnerstags auf, damit ihr sie freitags frisch zum Spieltag hören könnt. Und wo wir schon beim Freitag sind, Johannes, Mannheim gegen Ferl. Das ist der Start. Du kennst noch unsere Kategorie aus der letzten Woche?
Die kenne ich auch aus der letzten Folge.
Der Johannes in drei Sätzen und dann würde ich mal sagen, Waldhof Mannheim gegen Ferl, lieber Johannes, starte doch mal.
Ein hoffentlich Offensivspektakel, beide Mannschaften mit super Offensivreihen. Mannheim schlecht, oder für Mannheim, um es mal so rum zu sagen, für Mannheim kam die Winterpause extrem gut. Die hatten keinen guten Lauf, deswegen wird es ein spannendes Duell.
Dann haben wir am Samstag das bayerische Derby, Bayern München 2 gegen 1860 München.
Ja, die Favoritenrolle liegt diesmal auf jeden Fall bei den Löwen, aber für die Fans natürlich immer ein sehr brisantes Duell. Also wenn das Spiel in der Allianz Arena ausgetragen würde, die wäre wahrscheinlich voll, hätten wir mit Corona nicht.
Dann ebenfalls am Samstag die sportlich angeschlagenen Kicker aus Magdeburg gegen die finanziell angeschlagenen Kicker aus Uerdingen.
Ja, spannend. Stefan Krämer fährt zurück, mal wieder nach Magdeburg. Schlechteste Offensive gegen eine super Defensive von Uerdingen. Magdeburg hat sich hier verstärkt. Ich glaube, es fallen nicht viele Tore. Könnte ein Unentschieden werden.
Dann haben wir noch am Betzenberg den ersten FC Kaiserslautern gegen Viktoria Köln.
Ja, Kaiserslautern braucht Punkte. Die wollen raus aus ihrer Krise. Zu Hause tun sie sich oft schwer gegen Viktoria, die auch noch ein bisschen hinter ihren Erwartungen sind. Schwieriges Duell.
Und zum Abschluss des Spieltages dann am Montag das bereits angesprochene Match zwischen Türkgücü München und Dynamo Dresden. Das wird mit Sicherheit auch ganz interessant, oder?
Definitiv Drittliga-Aufsteiger gegen Zweitliga-Absteiger. Dresden, die marschieren vorneweg. Türkgücü, die hatten auch ihre Probleme zuletzt. Da glaube ich schon, dass Dresden da seinen Weg weiter fortgehen wird in dieser dritten Liga.
Dann sind wir mal gespannt, welche Prognosen von uns eintreffen werden, welche nicht. Liebe Hörer, wenn ihr bis zum Ende durchgehalten habt, dann erzählt uns doch gerne, was ihr von dieser Folge wieder einmal gehalten habt. Nennt uns eure Kritik, nennt uns eure Hinweise, nennt uns eure Verbesserungsschläge. Wir sind auf so ziemlich allen sozialen Netzwerken zu finden. Guckt mal bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter nach. Ihr könnt uns so gut wie auf jedem Weg erreichen. Und wenn ihr uns einfach eine Mail schicken wollt, da sind wir auch nicht unzufrieden mit. Und in dem Sinne, Johannes, gebührt dir das Schlusswort.
Ja, du hast eigentlich schon alles gesagt. Ich wünsche allen Fans viel Spaß. Die dritte Liga geht wieder los. Möge euer Verein die besten Leistungen zeigen und wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin.
Bis dann, ciao.
Der ganz normale Wahnsinn. Der Liga 3 Online Podcast.